Deutschlandfunk, Querköpfe.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. In dieser Ausgabe der Querköpfe hören Sie den letzten Mitschnitt vom Radiokabarettpreis Salzburger Stier 2024. Verliehen wurde er am 4. Mai im schweizerischen Olten. Für Deutschland haben ihn diesmal Liedkabarettistin Tina Teubner und ihr Pianist und Lebenspartner Ben Süverkrüpp bekommen. Für die Schweiz der junge Poetry Slam Meister Dominik Muheim. Österreich war vertreten durch Dirk Stermann. Bevor der an der Reihe ist, hören wir aber erstmal die Einlage von Moderator Dominik de Ville, dem Schweizer Preisträger des Stierjahrgangs 2023. Denn das hat Tradition. Der Moderator moderiert nicht nur, er darf und soll auch satirisches Profil zeigen beim Stier. Das tat de Ville in Form einer historisch untermauerten Reisewarnung.
Hallo! Danke, danke, danke. Danke, herzlich willkommen zurück live hier aus dem Stadttheater in Olten, wo feierlich der Salzburger Stier von einer schwitzigen Hand in die nächste schwitzige Hand weitergereicht wird. Nicht nur in Schweizer Hände, sondern auch an deutsche und sogar, man glaubt es kaum, österreichische Hände gebracht wird. Ja, apropos Deutsche und Österreicher, muss man vielleicht sagen, man erfährt ja in der Schweiz, dass diese Menschen die Schweiz finanziell meistens als sehr teuer wahrnehmen, deswegen auf dem Weg nach Italien ganz schnell durchfahren, ohne zu bremsen und dadurch landschaftlich unser schönes Land dann sehr als Gotthardtunnel wahrnehmen. Ja? Und da möchte ich doch jetzt, wo alle zuhören, hier auch in Österreich und Deutschland, eine Warnung aussprechen bezüglich des Gotthardtunnels. Meidet ihn. Das Ding ist sowas von marode. Ja? Was da alles passiert ist, ist komplett am Arsch, der Gotthard. Was da in den letzten Monaten passiert ist, 30 Meter lange Risse in der Decke, Züge, die entgleisten, Brände, die ausbrechen. Also ich als Schweizer fahre da nicht mehr durch. Ja? Ich fahre da nicht mehr. Ihr merkt auch, die meisten, die fahren da nicht mehr durch. Die bleiben hier lieber an den Kabaretttagen in Olten, bleiben die dann hier auch in den nächsten paar Wochenenden und sagen, nee, wir gehen da nicht mehr durch. Also bitte meidet diesen Tunnel, das ist ganz wichtig. Auch die Züge fahren immer noch nicht regelmäßig da durch an den Wochenenden. Warum? Die sind immer noch am Reparieren. Und da frage ich mich, was machen die denn so lange dort? Warum können die denn diesen Tunnel nicht mal langsam? Hier in der reichen, tollen Schweiz haben wir denn niemanden, der einen Tunnel bauen kann? Das verstehe ich nicht. Da müssen wir doch mal jemand holen, der so einen Tunnel bauen kann. Wen könnte man denn da holen? Hey, über die Hamas kann man sagen, was man will, aber Tunnel bauen, das können sie. Das können sie, oder? Doch, das können sie. Auf jeden Fall. Nee, muss man nicht klatschen. Muss man nicht klatschen. Jetzt haben wir so lange gebraucht, ja, in der Schweiz, um diese Mörderbande langsam zu verbieten, ja. So lange gebraucht, hätte man jetzt auch noch 2-3 Wochen warten können, bis die uns den Tunnel schön repariert haben, oder? Das finde ich schade, weil so machen wir das ja gerne in der Schweiz. Ja? Solange es passt, ja, lassen wir die Leute machen, aber dann raus mit denen. Ja? Hätte man jetzt hier auch machen können. Haben wir ja apropos Tunnel schon 1883 so gemacht. Mit den Italienern, die uns den dahin gebaut haben, diesen Tunnel. Ja? Die Italiener. Ja? Kein Wunder, ist der so marode. Hätte man ja dazu mal schon gucken können. Na, habt ihr mal den Turm in Pisa gesehen? Also bitte. Wobei, vor 140 Jahren haben ja die Italiener auch das erste Mal Berlusconis Gesicht renoviert. Das hat auch lang gehalten, muss man sagen. Ich habe da was rausgefunden. Und zwar hat so ein Mineur, so ein italienischer Mineur, hat pro Tag von der Gotthard-Gesellschaft 3,90 Franken bekommen. Ja? 3,90 Franken für diese gefährliche Arbeit. 2/3 des Lohns wurden denen sofort abgezogen für Kost und Logis. Ende Monat nochmal 5 Franken abgezogen für das Lampenöl, das die armen Kerle selber zahlen mussten, dass sie da unten im Tunnel graben durften. Ende Monat nochmal weitere 2 Franken abgezogen. Wieso? Wegen der Aufenthaltsbewilligung. Ja? Ich meine, es ist einfach schön in der Schweiz, auch unter der Erde. Es ist einfach schön. Ja? Also, dass sie nicht gleich noch Kurtaxe eingezogen haben, das verwundert mich. Ja? So haben wir die jungen Männer, haben wir so dazu mal 1883 behandelt in der Schweiz. Ich würde sagen, in der Schweiz bist du als junger Mann nur noch mehr gefickt gewesen, wenn du in der Klosterschule untergebracht wurdest. Ja, würde ich so sagen. Das war ein kleiner Test. Das war ein kleiner Test. Den Gag hat meine Mutter geschrieben. Ja? Sie ist wahnsinnig Fan vom nächsten Mann, der jetzt da kommt, der nächste Stierträger, und hat gesagt, wenn die Leute das nicht aushalten, sollen sie das Radio ausmachen, ja? Also, ich sage ganz schnell, wer hier kommt, habe mir da was Schönes aufgeschrieben. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihm gemeinsam auf einer Bühne stehen darf. Ich habe ihm nachmittagelang zugehört beim Moderieren auf Radio 1 und musste mir jahrelang sagen, dass meine Late-Night-Show nur halb so gut sei wie Willkommen Österreich. Ja, ich habe da immer entgegnet, na gut, ich bin ja auch halb so alt wie er. Meine Damen und Herren, freut euch jetzt hier auf den nächsten Stierträger. Willkommen, Dirk Stermann!
Zum österreichischen Preisträger 2024 noch ein paar Worte mehr. Dirk Stermann ist zwar gebürtiger Deutscher, aber seit Jahrzehnten in Wien beheimatet und inzwischen eine regelrechte Fernsehlegende in Österreich. Zusammen mit Christoph Grissemann macht er eine äußerst beliebte Satire-Late-Night-Show. Außerdem ist er Schriftsteller und Bühne kann er natürlich auch. Aber erst vor gut 2 Jahren hat er sein erstes Soloprogramm geschrieben. Zusammenbraut heißt es. Ein satirisches Ein-Mann-Theaterstück über die missglückte Hochzeitsrede eines übellaunigen Brautvaters, dem seine reichlich verkorkste Dankeschön. Familiengeschichte auf die Füße fällt.
Dankeschön, Dankeschön. Christian?
Was ist?
Hat sie sich bei dir schon gemeldet?
Bei mir noch nicht.
Was?
Bei mir noch nicht.
Bei mir noch nicht? Du brauchst gar nicht so deppert Hochdeutsch reden. Du hast eh längst gemerkt, dass du Burgenländer bist. Fang mal trotzdem an, die Menschen sind da. Ich will nicht warten. Okay, wie dem auch sei, ich weiß, dass sie sich jetzt alle freuen und sich denken, mal, das wird lustig. Das wird lustig. Der Stermann hält eine Hochzeitsrede für die Hochzeit seiner Tochter. Und ich weiß auch, dass die meisten von Ihnen wahrscheinlich wegen mir gekommen sind. Tut mir leid, Kina, das ist das Problem von Kindern von Prominenten. Das Schicksal. Und ich weiß noch, wie oft die Kina als Kind schon immer gefragt worden ist, sag mal, ist der Papa eigentlich zu Hause auch so lustig? Und sie hat immer gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich zu selten zu Hause war. Ich muss die Stimmung trotzdem gleich dämpfen. Es wird nicht lustig, es wird eher persönlich und vor allem wird es kurz. Ich war schon bei vielen Hochzeiten, reden immer zu lang. Oft sind die Paare schon längst geschieden und der redet noch immer. Also, fang mal an, meine Damen und Herren. Liebe Kina und Wilson. Ah, ich hatte eh so eine Eselsbrücke. Wilson, der Volleyball von Tom Hanks bei Castaway. Haben Sie gesehen oder verschollen auf Deutsch, wo Tom Hanks auf dieser einsamen Insel ist und dann kommt sein Volleyball angetrieben und er malt ihm ein Gesicht auf. Sah eigentlich ganz lieb aus. Bisschen doof, aber ganz lieb, der Volleyball. Sah ein bisschen aus wie Olaf Scholz, ehrlich gesagt. Und als Kina mir gesagt hat, sie ist jetzt mit einem Wilson zusammen, habe ich mir gedacht, gut, wird sie heute irgendwo einen Volleyball gefunden haben und dem ein Gesicht aufgemacht. Und du sprichst auch kein Wort Deutsch, stimmt das? You don't speak any German? Könnte ich eh genauso gut zu einem Volleyball reden. Mein Schwiegersohn Wilson, meine Damen und Herren, kommt aus Los Angeles. Los Angeles, Stadt der Engel. Wahrscheinlich. Bei den meisten dort sind es keine Engelsflügel, sondern Arschgeweihe. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war schon in Los Angeles. In einem sauteuren Club in Beverly Hills mit Blick über die Stadt. Sauteurer Eintritt. War noch nur so fette Hip-Hopper und spindeldürre Britpopper. Mit lauter Groupies an ihrer Seite lagen sie auf Futons neben echten Palmen aus Plastik. Jeder Cocktail teurer als ein Einfamilienhaus in Niederösterreich. Aber farblich schöner. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Niederösterreich waren. Unpackbar hässliche Häuser. Bist du narrisch. Das können Sie wirklich. Wie dem auch sei, jedenfalls, mir war es zu teuer. Ich habe dann nur einen kleinen Braunen bestellt. Einen Kaffee mit ein bisschen Milch. Und habe mich auch nicht auf den Futon gelegt, sondern auf die Treppe gesetzt. Und saß dort 2 Stunden sinnierend auf dieser Treppe und habe so gedacht, da sieht nach Regen aus. Und dann habe ich nochmal genauer hingesehen und gesehen, na, es ist doch Kaffee. So eine dünne amerikanische Brühe, trotzdem $28. Jedenfalls saß ich wie Thomas Bernhard auf diesen Stiegen und sinnierte und dann fiel mir ein, dass ich früher immer das Gefühl hatte, ich sei ein Mann gefangen im Körper einer Frau. Und dann bin ich auf die Welt gekommen. Was bedeutet das? Freud ist tot, ich werde es nie erfahren. Und dann habe ich eben über den Tod von Freud nachgedacht, dann fiel mir der Tod meines Opas ein, meines Großvaters. Wir haben damals den Opa dann nach dem Tod im Garten verstreut. Das war eine Sauerei, sag ich ihm. Vorher, ich habe der Oma eh gesagt, weißt schon, wir müssen ihn vorher verbrennen, aber sie wollte nicht so lange warten. Machen Sie das niemals, bitte niemals, es ist wirklich grauslich. Die waren zu dem Zeitpunkt geschieden schon. Die haben sich mit über 90 noch scheiden lassen. Sie haben gesagt, sie wollten warten, bis die Kinder tot sind. Und das prägt natürlich. Und an alle diese Dinge habe ich gedacht, während ich auf dieser Stiege saß und sinnierte. Und dann kam irgendwann dieser Kellner und sagte, are you sad or are you European? Und ich habe gesagt, both. Es ging mir nicht gut. Es war der Sommer der Trennung von deiner Mutter. Es war eine grausliche Zeit. Die Zärtlichkeit war verloren gegangen. Am Ende hat sie mich nur noch gestreichelt, weil sie dachte, ich sei unser Hund. Dabei hatten wir gar keinen Hund. Das war sehr verwirrend für mich. Und ich weiß noch genau, wie deine Mutter mich deiner Oma vorgestellt hat. Wie empört die dann gerufen hat, Atürk, wieso Atürk? Ich heiße Dirk. Dirk, ich weiß selber, der Name ist nicht schön, was soll ich tun? Ich habe extra nochmal nachgeschaut, in der Liste der beliebtesten Bubenvornamen in Österreich war Dirk letztes Jahr auf dem letzten Platz. 3 Plätze hinter Adolf. Der einzige Vorteil von Dirk ist, man kann den Vornamen abkürzen. DR. Das mache ich auch. Ah. Dabei hatte alles so schön angefangen. Wir haben, als wir uns kennengelernt haben, beide gelesen Malinowski, das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwestmelanesien. Sehr empfehlenswertes Buch, wirklich. Also wenn Sie in einer Partnerschaft leben, bitte die Wilden in Nordwestmelanesien kennen über 1000 Arten des Vorspiels. Über 1000, das haben wir alles drauf gehabt. Die Wilden in Nordwestmelanesien können sich nur durch einen Augenaufschlag gegenseitig erregen. Nur durch... Okay, aber nur ganz kurz. Ich mache es einmal ganz kurz vor. Ich habe es jetzt extra nicht so stark gemacht, weil ich sehe, hier sitzen auch Paare. Ich wollte nicht für Unstimmigkeiten sorgen, aber Sie haben es gemerkt, oder? Das konnten wir auch. Das haben wir alles drauf gehabt. Und dann war sie weg, die Zärtlichkeit. There was so much passion and love, you know? Wie bei euch beiden wahrscheinlich gerade noch. Und dann war sie weg. Ich weiß nicht warum, ich weiß nur noch, wann ich es gemerkt habe. Es war in Wien beim Alpenverein in der Walfischgasse. Da war eine Kletterhalle und wir waren damals Kletterer, in der Zeit, als es noch nicht so hip war. Darum sage ich auch, wir waren Kletterer und nicht Kletterinnen, weil damals waren wir noch Kletterer. Mein Gott, wir sind die Halle abgeklettert, Sie glauben es nicht. Sägenkrecht, waagerecht, Horizont, vertikal. Wie verliebte Spinnen hingen wir an der Decke und krabbelten da rum. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann mal hängend an der Decke so zugeblinzelt. Und das hat mich selber so erregt, dass ich mich dann so abstoßen musste von der Decke, weil es sonst geschmerzt hätte. Und wie wir da einmal so hingen, lächelte sie mich an und sagte, komm Türk, Dirk, wollen wir nicht einmal loslassen? Und ich habe zurückgelächelt und losgelassen und bin auf den Rücken geknallt, auf eine Stelle ohne Matten. Sie blieb hängen und hat gelacht. Und ich lag da wie ein gestrandeter Wal in der Walfischgasse in Wien. Wale können über 200 Jahre alt werden, wenn sie wenig Sex haben. Wussten Sie das? Und auf dieses Ziel haben wir ab meinem Absturz hingearbeitet. Aus anderen Gründen als bei den Walen. Ein Walpenis ist 1,5 Meter lang und wiegt über 100 Kilo. Da komme ich knapp nicht mit. Wenn der Wal mal könnte und Gelegenheit hätte, braucht er immer 2 andere, die ihm helfen, das Ding hochzuheben. Welcher Wal hat das schon in der Situation? Gut, hast du als Wal halt keinen Sex. Dafür aber sehr, sehr lang. Okay, um ein bisschen Stimmung hier in die Bude zu bringen. Ein Mann kommt in die Fleischhauerei und sagt zum Metzger, ich hätte gern 100 Decker Leberwurst von der Fetten der Groben. Sagt der Metzger, tut mir leid, die ist heute in der Berufsschule. Ich weiß selber, dass der Witz nicht gut ist. Aber warum erzähle ich ihn? Weil er von mir ist. Ich habe ihn geschrieben. Können Sie auf Wikipedia nachlesen. Der ist von mir. Dieser Witz, den habe ich mit 17 selber geschrieben. Mein erstes selbstverdientes Geld. Dieser Witz. Ich habe es damals an die Rudi Carell Show verkauft. Habe 70 Mark dafür bekommen. 70, das war sehr viel Geld. Das ist so viel wie heute 7000 Euro. Gut, das beeindruckt Schweizer jetzt nicht. Aber trotzdem, das war für mich viel Geld damals. Gut, ich gebe zu, literarisch ist der Witz nicht wertvoll. Okay, ist kein Peter Handke, das sehe ich selber ein. Handke kann ja gar keine Gags schreiben. Hat andere Qualitäten wahrscheinlich, das kann ich nicht beurteilen. Handke sagt in jedem Interview, ich komme von Homer und Cervantes. Ich komme eher so von Homer Simpson und Cerveza. Aber, Peter Handke hat meinen ersten Roman, 6 Österreicher unter den ersten 5, im serbischen Original gelesen. Das hat mich sehr stolz gemacht. Viele Deutsche glauben ja, dass alle Österreicher so reden wie Peter Handke und André Heller. Nein, das stimmt nicht. Die meisten Österreicher reden so wie der Fußballer Marko Arnautovic. Den kennen Sie vielleicht nicht. Er ist in Österreich weltberühmt. Der war bei mir in der Sendung mal. Wahre Geschichte. Der ist in einem goldenen Rolls Royce vorgefahren. Ausgestiegen, Jogginghose, Baseballcap. Kam rein, nicht blinzelte ihm so zu zur Begrüßung. Ab dann ging er so breitbeinig weiter und setzte sich in die Gästesessel. Wir haben immer 2 Gäste in der Sendung und wir warteten gemeinsam auf den 2. Gast. Das war in dem Fall damals der neue Direktor vom Tiergarten Schönbrunn, dem Zoo in Wien. Ein Deutscher, wie heißt der? Hering Hagenbeck. Hering Hagenbeck. Sieht auch ein bisschen so aus. Altes deutsches Fischadelsgeschlecht offensichtlich. Jedenfalls Hering Hagenbeck kommt rein und Arnautovic sagt, ey, du kannst mir checken, ja, das ist der Tiergarten Schönbrunn. Und Hering Hagenbeck öffnet seine Kiemen und antwortet und sagt, ja, natürlich, Herr Arnautovic, Sie können aber auch jederzeit eine Patenschaft für ein Tier übernehmen. Was ist das für Tiere? Pinguine. Haben Sie ins Hirn geschissen? Pinguine sind schwul. Do you know Arnautovic? Huh? Volleyball. Did you get anything of the story? Okay, just for you. A joke on English. I told many times, many years ago, in the radio. Okay, a man comes into a bar and puts his dog on the tresen. Oh, why do you put your dog on my tresen? Because my dog has no feet. Oh, poor dog. Has the dog a name? No name. Oh, double poor. Why no name? Because if I called him, he couldn't come anyway. Did you like it? Okay. Another barman joke. Another man comes into another bar, and the other barman says, hi, other man. What do you want to drink? You want to have a glass of whiskey? And the other man says, no, I want to have a glass of Beaujolais. Oh, sorry, Beaujolais is Finnish. No, Beaujolais is French. Ha? Was ist mit dir? Er lacht nicht. Hast du keinen Humor oder kanntest du den Witz schon? Wurscht. Hier ist eine Orgel übrigens. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Für die, die sich nicht so auskennen mit Musikinstrumenten, habe ich es extra nochmal draufschreiben lassen. Orgel, das ist eine Orgel. Die habe ich von der Volkshilfe in Wien. Volkshilfe ist so eine Art Sozialkaufhaus. Es ist toll, da bringen reiche Leute Dinge hin für die armen Menschen. Das ist sehr löblich. Das ist wirklich toll. Aber manchmal, und ich wohne genau gegenüber, darum kriege ich das immer mit, manchmal kommen die zu spät und die Volkshilfe hat schon geschlossen oder es ist Wochenende. Und dann legen die reichen Leute immer ihre Gaben vor die Tür, auf die Straße. Und ich wohne ja wirklich genau gegenüber. Ma, da habe ich schon die tollsten Sachen gefunden, wirklich. Wirklich, so Adidas, Trainingsanzüge, Retro, so fast unbenutzt aus den 70ern. Oder Pelzjäger. Oh, hier, den Anzug zum Beispiel, habe ich bei der Volkshilfe gefunden. Und ich bringe diese Sachen dann immer nach Wien, beim Stephansdom ist das so ein Vintage-Laden. Sehr empfehlenswert. Hinterm Stephansdom, ich weiß jetzt nicht, wie die Gasse heißt, aber das ist direkt hinterm Dom. An der Ecke ist so ein Friseur mit einem sehr depperten Namen. Da kommen jetzt in Wien viele in Betracht, aber der ist sehr depp. Der heißt Harald. Genau. An der Ecke müssen Sie rein und da bringe ich die Sachen hin. Und die verkaufen die dann teilweise für 500, 600 Euro und ich kriege 10%. Super Geschäft. Alles nehme ich natürlich nicht, ist ja klar. Also wenn da zum Beispiel bei der Volkshilfe auf der Straße liegt, so eine Puppe mit einem abgerissenen Kopf, das lasse ich dann liegen für die armen Kinder. Dass die auch was zum Spielen haben, nicht? Und wenn du überhaupt nichts hast, ist ja so eine Puppe mit einem abgerissenen Kopf schon mal ein Anfang. Du kannst ja sogar dann in den Hals was reinstecken, das ist ja wie ein kleiner Schrank. Frage, was sollst du reinstecken, wenn du nur die Puppe... es ist Kapitalismus, Scheißgeschichte. Wie dem auch sei, jedenfalls habe ich mir gedacht, eine Orgel brauchen arme Leute nicht. Das geht komplett an den Bedürfnissen von armen Menschen vorbei. Kennen Sie irgendwelche armen Menschen? Nein, okay. Falsches Land für die Frage. Haben Sie schon mal Dokus gesehen über arme Menschen? Die kein Geld für Miete haben, nichts zu fressen haben. Und kennen Sie irgendjemanden von denen, die dann abends zu Hause sitzen und vierhändig Goldberg-Variationen von Bach spielen? Nein, tun die nicht. Die sitzen zu Hause in der Jogginghose, schauen auf einem Fernseher, den jemand zur Volkshilfe gebracht hat, sich irgendeinen Schrott im Fernsehen an. Orgeln brauchen die nicht. Und wissen Sie, was so eine Orgel wiegt? Da habe ich den Armen ganz schön was erspart. Wirklich, das ist sauschwer, so ein Teil. Und das habe ich ja eigenhändig zu mir nach Hause tragen lassen. Von 2 11-jährigen rumänischen Möbelpackern, die mir vom Filmemacher Ulrich Seidel empfohlen worden sind. Ja, jetzt habe ich eine Orgel, weil ich weiß, wie sie ticken, Publikum tickt. Das lieben die Leute. Wenn man auf der Bühne Witze erzählt und dann auch noch ein Musikinstrument beherrscht. Mein Gott, wenn der Josef Hader seine scheiß Orgel auspackt. Und dann irgendwelche echten Hits mit neuem Text im Dialekt singen. Bläh. Ich sag's gleich, ich kann nicht Klavier spielen. Sie würden es gleich eh merken, aber ich sag's jetzt für die wirklich sehr unmusikalischen unter Ihnen. Ich kann's nicht. Ich habe sogar für heute Abend überlegt, eventuell Klavierstunden zu nehmen. Habe auch mit einer Klavierlehrerin schon telefoniert und die wollte aber Geld. Und dann wollte sie, dass ich übe. Üben ist so 90er. Na, ich glaube, dass es wird einfach sehr viel Show gemacht ums Klavierspielen. So schwer ist das auch nicht. Hier, was weiß ich. Da. Easy. Haben Sie erkannt, oder? Cis. Cis, dis. Das wollte ich nicht lernen, das kenne ich. Ich bin ein Cis-Mann und werde dafür gedisst. Das ist meine Welt. Und dann habe ich mir gedacht, Punkmusiker zum Beispiel machen auch seit Jahrzehnten Musik, ohne Instrumente zu beherrschen. Hier der Dominik zum Beispiel, der Moderator des heutigen Abends, macht seit 30 Jahren in einer Punkband, die heißt, glaube ich, Punk Floyd. Macht der Musik, kann kein Instrument. Oder Jazzmusiker. Hier bei Jazzmusikern, das ist doch ähnlich. Wenn du nicht wirklich Klavier spielen kannst, sagst du einfach, das war Jazz. Ganz im Ernst, China. Warum ein Jazzmusiker? Warum? Man will doch, dass es seinem Kind mal besser geht. Wie soll das gehen mit einem Jazzmusiker? Du kennst den Unterschied zwischen einem Jazzmusiker und einem Rockmusiker im Taxi? Der Rockmusiker sagt, zum Flughafen bitte, und der Jazzmusiker sagt, ja gerne. Kannst ihm gerne übersetzen, ist mir scheißegal. Mir ist scheißegal. Und dann spielt er auch noch Klarinette. Jazz-Klarinette. Klarinette. Nennt man in Musikerkreisen Krisenstab. Wenn Gott gewollt hätte, dass Holz Musik macht, hätte er Bäume singen lassen. Ja, ich weiß, Woody Allen spielt auch Klarinette, aber doch nicht hauptberuflich. Hauptberuflich adoptiert er Kinder und fängt dann was mit denen an. Klarinette. Und was noch? Tuba. Jazz-Tuba. Warum nicht Klavier? Da kann man wenigstens ein Bier draufstellen. Aber Tuba? Aus religiösen Gründen oder was? Weil im Vater Unser steht, Gott, der du bist im Himmel. Und wenn schon ein Musiker, China, warum dann nicht, was weiß ich, Bushido oder Raf Camora oder von mir ist auch der Wandersänger mit der Halbglatze. Wanda spielen 3 Akkorde vor 1000 Menschen. Bei ihm ist es exakt umgekehrt.
In den Querköpfen im Deutschlandfunk hören Sie heute Dirk Stermann beim Kabarettpreis Salzburger Stier, der dieses Jahr in der Schweiz verliehen wurde. Es ist ja ein sogenannter Reisepreis. Der österreichische Preisträger spielte dabei Auszüge seines ersten Soloprogramms Zusammenbraut. Vor seinem Auftritt habe ich Dirk Stermann im Stadttheater von Olten getroffen. Zunächst einmal wollte ich von ihm wissen, wie er dieses eigentlich anderthalbstündige Programm auf 40 bis 45 Minuten zusammengekürzt hat. Mehr Zeit wird den einzelnen Künstlern beim Preisträgerabend nämlich nicht gegeben, sonst würde der ganze Abend zu lang werden.
Ich mache es jetzt so, dass ich nur den ersten Teil spiele und den ein bisschen kürzen muss halt. Was schade ist, weil der zweite Teil ist der wesentlichere Teil. Aber ich hatte keine Lust, das so zusammenzukürzen. Das ist mir auch zu anstrengend. Ich wollte mich möglichst wenig konzentrieren müssen auf der Bühne.
Ja, wie schwer fällt es? Das ist auch eine blöde Frage, aber ich verstehe es wirklich nicht, weil ich mir zwar alles Mögliche merken kann, aber nicht lange Texte am Stück. Ja. Wie merkt man sich dieses ganze Ding am Stück?
Ich habe einen Beruf, wo ich mir ganz oft irgendwas auswendig lernen muss. Das heißt, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen trainiert, aber ich bin auch jedes Mal, denke mir, boah, na, es ist furchtbar natürlich. Ich finde es eigentlich schrecklich. Es ist nichts, worum ich mich reiße.
Aber wenn es selber geschrieben ist, ist es leichter, oder?
Wenn es selber geschrieben ist, ist es leichter. Aber als ich das gelernt habe, habe ich mir auch gedacht, was bin ich für ein Vollidiot? Ich meine, ich hätte doch beim Schreiben mir schon überlegen müssen, dass ich das ja alles lernen muss auch noch. Normalerweise ist es ja so, dass du auf einer Bühne stehst und gewisse Bewegungen machst oder Blickrichtungen hast oder irgendwas tust. Und dir dann merkt, dann weißt du immer, das ist an der Stelle und dann kommt das als nächstes. Und das geht eher so räumlich. Und in der Regel habe ich ja meinen Kollegen neben mir, dann sagt der ja was und dann erinnere ich mich, dass ich dann was anderes sagen muss. Jetzt habe ich den Kollegen ja nicht, das heißt, ich muss wirklich dann alleine so lange reden. Das ist ja quasi wie ein Theatermonolog und das ist natürlich Hölle. Und ich habe geprobt, 2-3 Mal im Rabenhoftheater in Wien und da saßen der Direktor und 2 Dramaturgen und bei der ersten Probe konnte ich überhaupt noch gar nichts auswendig und bei der zweiten auch eigentlich nicht. Und dann haben die zu mir gesagt, ganz ehrlich, Dirk, die mögen mich gerne, aber sie haben gesagt, also es wäre total gut, wenn man bei einer Probe den Text schon könnte. Also dann habe ich so gedacht, aha, das ist alles so 80er Jahre.
Worum ging es Ihnen? Was war diese Idee dieser Brautrede, die da an einem falschen Ort stattfindet und dann ja letzten Endes ein Schmähungsmonolog ist? Und dieser Mann, Schmähungsmonologen ist ja die Literaturgeschichte nicht arm.
Na, es war ganz einfach. Es war ein bewölkter Tag in Hamburg und ich bekam ein Foto von einem befreundeten Fotografen, der das mal gemacht hat, wo ich in einem Sketch die Frau des Bundespräsidenten in Österreich gespielt habe bei der Hochzeit. Ich hatte ein Hochzeitskleid an und einen Schleier und lag wie eine zugedröhnte, queere Irre auf einem Glastisch, sodass sich das Gesicht im Glas auch noch gespiegelt hat. Also es sah wirklich völlig kaputt aus und dieses Foto hat mich so beeindruckt. Und dazu dieser bewölkte Himmel in Hamburg, sodass ich auf das Wort Zusammenbraut kam und dachte, das ist der Titel schon mal. Und dann ergab sich das der Rest.
Aber trotzdem, also so dann dieser Monolog, da rotzt ja einer im Grunde, der ja selber nicht der Netteste ist, irgendwie erstmal alles raus. Was ist an der Figur interessant?
Naja, die Figur ist unsympathisch. Das finde ich schon mal interessant, weil ich selber so sympathisch bin, dass mich das natürlich reizt, eine unsympathische Figur mal zu spielen, um zu sehen, wie tickt denn jemand, der unsympathisch ist. Und es macht natürlich Spaß, so Abgründe zu zeigen. Das ist lustiger, als würde ich jetzt über meine wirkliche Vaterrolle auf der Bühne reden, weil ich da einfach sehr pathetisch würde und langweilig, aber sympathisch spräche. So versuche ich halt nicht so langweilig zu sein und ein bisschen, und das Unsympathische ist dann oft auch nicht so langweilig zum Zuschauen.
Sie geizen da ja auch nicht mit Klischees, die aber teilweise auch in den Kreisen, wo Sie herkommen, Beispiel Jazzmusiker, auch echt total verbreitet sind.
Ich habe mehrere Jazzmusiker-Witze im Programm, die ich alle von Jazzmusikern erzählt bekommen habe.
Dann komme ich mal mit einem. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Was ist der Unterschied zwischen einem Jazzmusiker und einer Pizza Margherita?
Das ist so verrückt. Diese Frage hat mir vor 2 Tagen ein Musiker auch gestellt, den kannte ich nämlich nicht, diesen Witz. Der Unterschied zwischen einem Jazzmusiker und einer Pizza, die Pizza kann eine ganze Familie ernähren.
Einen Abend lang, ne? So,
ja. Genau, ja, sehr gut. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn nicht auch noch in dieses Programm einbaue. Das Tolle bei diesem Programm ist, ich mache einige wahnsinnig schlechte Witze Das mache ich aber bewusst und ich muss das aushalten auf der Bühne, dass die Leute glauben, ich mache das jetzt, weil ich es so lustig finde. Aber das ist, weil diese Figur so ein bisschen schmierig ist und so, da passt das so, dass man so doofe Witze erzählt, finde ich. Und das Ganze wird dann aber eben tatsächlich auch dann wieder gebrochen, weil nur das Gebrochene interessant ist, finde ich, indem er dann so weinerlich wird, die Figur. Und dann passt es dann noch besser, schlechte Witze erzählen und dann aber so selbstmitleidig werden auch noch. Also das ist so das Allerunterste eigentlich menschlich.
Aber das ist auch so ein Alpha-Narzisst dann eigentlich. Also erinnert mich an diverse Figuren aus Stonk. Wenn ich jetzt gerade so nachdenke, findet man sicherlich, wenn es mir jetzt wieder einfallen würde, auch in der einen oder anderen österreichischen Satire, geht schon in die Richtung. Ne? Also eigentlich sind wir dann beim alten weißen Mann.
Ja, ja, klar, das ist total alter weißer Mann. Das Gute ist aber, wenn ich das mache, in Österreich zumindest, die verfolgen ja auch seit vielen Jahren, was ich so mache, dann ist das so gut, wenn ich immer sage, dass ich ja Dirk Stermann bin. Also dann glauben die vielleicht wirklich, dass ich das bin, wundern sich dann ein bisschen, weil sie mich ja auch schon anders erlebt haben. Und das ist dann so toll, so dieses Spiel mit der eigenen Identität ist zwar auch sehr beliebt, bin ich ja kein Erfinder dessen, aber so dieses Tun, als würde man jetzt so Geheimnisse von sich preisgeben, finde ich ganz gut. Schlecht ist, wenn man Geheimnisse von sich selbst preisgibt, öffentlich, weil das ja eben Geheimnisse sind. Privatleben heißt ja Privatleben, weil es privat ist. Aber so zu tun, als würde ich damit hausieren gehen, das finde ich irgendwie ganz interessant.
Wie geht's Ihnen denn mit diesem Bekanntheitsgrad? Also Sie wirken ja doch sehr in sich ruhend und fröhlich.
Ja, ich zeichne meinen Gemütszustand immer als von fröhlicher Resignation getragen. Die Öffentlichkeit ist so sehr Teil eines Berufes, wenn man sein Gesicht ins Fernsehen hält, dass ich damit auch natürlich Probleme habe. Aber ich vor vielen Jahren mal mit dem Redakteur von Harald Schmidt geredet habe. Und dann habe ich den gefragt, wie macht der Schmidt das eigentlich? Und dann hat der gesagt, der pfeift drauf. Der fährt bewusst wieder Straßenbahn, geht in jeden Supermarkt, das ist ihm egal. Und da habe ich mir gedacht, das ist richtig. Er hat recht, das mache ich auch so. Und das mache ich auch so.
Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig, bin sehr stolz. Bin glücklich, sehr glücklich. Ha, freue mich sehr für dich und ihn. Und ich habe, mein Schatz, für dich, für heute Abend extra ein Lied komponiert, getextet, mir selber beigebracht. Und ich würde es jetzt gerne für dich singen, aber es wäre ganz schön, wenn du dabei wärst. Entschuldigung. Ich habe ihre Nummer gespeichert, aber ich habe einen wahnsinnig langen Sicherheitscode.
Bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine kurze Rechtfertigung des existenziellen Dilemmas in der heutigen Zeit. Ich rufe Sie dann zurück.
Wow. Klimakleberschmäh. Prost! Mein Lieblingsessen ist Trinken. Darum gibt es auch heute nichts zu essen hier. Nicht aus Geiz, nein, ich bin wirklich, können Sie jeden fragen, ich bin überhaupt nicht geizig. Wirklich, ich bin der schon mein Vater hat zu mir immer gesagt, Dirk, du bist der gute Mensch von Szechuan. Er hat es als Beleidigung gemeint, aber ich habe es als Kompliment aufgefasst. Nein, es gibt heute nichts zu essen hier wegen diesen ganzen Unverträglichkeiten, wo dann Leute schon auf Nüsse allergisch reagieren und dann hier heute mit Ferrero Rocher Selbstmord machen könnten. Das sind Bilder, die will ich uns allen ersparen. Oder deine ganzen Veganer-Freunde. Woher weißt du, dass jemand Veganer ist? Er sagt es dir. Ein Freund von mir ist Veganer und herzkrank, wartet seit Jahren auf ein Spenderherz, kriegt aber keins. Und jetzt habe ich gelesen, dass in Amerika, in your country, ist es Ärzten zum ersten Mal gelungen, erfolgreich ein Schweineherz zu transplantieren. Das habe ich meinem Freund gesagt. Habe ich gesagt, ruf doch mal an, vielleicht haben die ein Schwein für dich. Und er hat gesagt, bist du wahnsinnig, ich bin Veganer. Du musst ja den Rest vom Schwein nicht fressen. Es geht nur um das Scheißherz. Nein, niemals, ich bin Veganer. Ja, dann halt nicht. Dann warte halt, bis die Artischockenherzen verpflanzen. Dann habe ich kurz überlegt, vielleicht Schnitzel und Erdäpfelsalat. Kartoffelsalat, weil das mag ich in Wien bei Beerdigungen so gern. Schnitzel und Erdäpfelsalat, das mag ich wirklich. Wenn die Leute sitzen und über den Verstorbenen reden beim Essen und dann aus Versehen sich so ein bisschen Zitronensaft ins Auge spritzen und wirklich zu weinen beginnen, das sind... Oder wenn dann alle so Preiselbeerreste im Mundwinkel haben, wo es ausschaut, als hätten alle Tuberkulose. Wo du dich dann so umschaust im Saal und dir denkst, na, bei wem gibt's wohl das nächste Schnitzel? Und dann stockt dir der Atem, weil du beim Rausgehen in den Spiegel schaust und siehst, scheiße, ich habe ja auch. Und dann suchst du den Autoschlüssel und merkst so, vorne, 2 Liter gemischter Satz, das war zu viel. Dann denkst du dir mal, ich bin jetzt über 50, lohnt es sich überhaupt noch wieder nach Hause zu fahren? Und dann denkst du dir, ja, ich möchte weiterleben, die anderen machen es auch, weiß nicht warum, aber ich mache mit. Dann rufst du sicherheitshalber ein Taxi. Dann hast du vielleicht so einen Taxler wie ich letzte Woche in Wien, der war über 90, der Taxifahrer, und hatte ein Glasauge. Während der Fahrt hat er sich umgedreht und gesagt, keine Sorge, ich sehe auf beiden Augen gleich gut. War ich kurz beruhigt ein bisschen. Dann hat er während der Fahrt angefangen zu sprechen mit mir. Er hat Gott sei Dank weiter nach vorne geschaut, er hat nur das Auge rausgenommen und so nach hinten gehalten als Ansprechpartner. Ich starre auf das Glasauge und er fängt so an und es wird klar, er ist Impfgegner, noch immer. Ich dachte, das Thema ist endlich mal durch, bei ihm aber nicht. Dann hat er gesagt, die Impfung ist so arg, das ist das Ärgste, die Impfung ist das Allerärgste. Die Impfung, Herst, bist du deppert, die Impfung macht unfruchtbar. Und diese Unfruchtbarkeit gibst weiter an die nächste Generation. Ich habe ihm dann trotzdem Trinkgeld gegeben. Ich glaube, das ist Demokratie. Beim Rausgehen ruft er mir nach, noch was. A Pizza ist rund. Ja. Und wann sie bestellst, kommt sie in einem 4-Kicken Karton. Da machst du ihn auf. Und drin lauter Dreiecke. Denken Sie gern drüber nach, ich hatte überhaupt kein Interesse. Übrigens. Ja, jetzt sehe ich gerade, hier gibt es wirklich Nüsse. Möchte jemand? Nüsse? Nussisch Roulette? Nein? Ah, besser nicht. Keine Ahnung, wie alt die sind. Christian, hast du das hergelegt?
Na klar.
Ma, das ist ja lieb. Danke dir recht herzlich.
Sehr gern.
So eine Freude. Ein ziemlicher Schokotiger. Danke. Immer wenn ich Schokolade sehe, höre ich 2 Stimmen in mir. Die eine sagt, iss sie. Und die andere sagt, hast du nicht gehört, du sollst sie essen. Herrlich. Das ist herrlich. Mann. Mein Gott, ich könnte Ihnen jetzt so viele schöne Geschichten natürlich von China erzählen. Was weiß ich, zum Beispiel im Kindergarten. Weiß ich noch genau. Sie war im Kindergarten, hat allen erzählt, mein Papa war schon mal im Gefängnis. Urstolz war sie. Mein Papa war, hat sie allen erzählt, ihren Freunden, den Eltern, den Tanten, sogar denen, mit denen ich was hatte. Mein Papa war schon, aber was sie nie dazu gesagt hat, war, dass es bei Monopoly war. Mein Gott, es gibt so schöne Geschichten, Sie kennen das ja auch. Ich könnte Ihnen erzählen, was weiß ich. Mein Gott, na. Tolle Geschichten könnte ich erzählen. Ich könnte Ihnen auch ein Foto von ihr zeigen, aber bringt nichts, weil da sitzt sie auf meinen Schultern auf dem Foto. Das ist das einzige von uns beiden. Und das Foto ist genau hier abgeschnitten. Also wir könnten nur die Füße sehen. Ich könnte Ihnen so viele schöne Geschichten erzählen. Die schönste Geschichte war bei der Volkshilfe. Da bin ich mal einmal reingegangen in die Volkshilfe, um zu sehen, was mir alles so entgangen ist. Und das war spektakulär. Da war so ein Bücherregal und im Bücherregal lauter Schrottliteratur und zwischen da, was weiß ich, das war Tom Turbo und Grillen für Männer. Und dazwischen eine Erstausgabe von Harry Potter. Deswegen stand die da auch noch, weil die Armen in der Regel kein Englisch können. Aber ich habe meinen auch nicht getraut. Dann habe ich die Dame gefragt, was kostet das? Dann hat sie gesagt, 50 Cent, wie alles hier. Da habe ich die 50 Cent hingelegt, das Buch geschnappt, bin sofort gegenüber nach Hause gelaufen, ins Internet gegangen, auf so eine Versteigerungsbörse, sowas wie will haben, aber für Intellektuelle. Ich glaube, das heißt, ich hätte sehr gerne AT. Und da habe ich das zur Versteigerung reingegeben und 5.000 Euro bekommen dafür. 50 Cent investiert und mein Gott, mir ist Geld wirklich wurscht, aber ich habe mich so gefreut. Bist du deppert? Da können meine Bitcoins scheißen gehen. Was für eine... Aber, weil ich der gute Mensch von Szechuan bin. Bin ich am nächsten Wochenende zum Flohmarkt gegangen und habe in so einer Bücherkiste gekramt und dann eine völlig zerfledderte Ausgabe von Harry Potter auf Deutsch gefunden. Dann habe ich ihn gefragt, was wollen Sie haben? Und er hat gesagt, 30 Cent. Ich habe ihm 10 Cent hingelegt, bin grußlos gegangen zur Volkshilfe und habe das Buch Zwischen Grillen für Männer und Tom Turbo gestellt. Für die armen Kinder, dass die auch Harry Potter lesen können. Und ganz ehrlich, ich meine, von so einer Erstausgabe können sich arme Kinder nichts kaufen. Und da brauche ich auch keinen Applaus jetzt. Auch kein Schulterklopfen, da bin ich sozialdemokratisch genug geprägt in den Jahren unter Gerhard Schröder. Mir geht's nicht gut, wenn es anderen deutlich schlechter geht als mir. Ja, und da bin ich auch anders als mein Kollege Grissemann. Dem ist sowas wurscht. Ich arbeite in Österreich seit vielen Jahren mit einem Kollegen zusammen. Dem ist Gerechtigkeit und sowas, der ist Hedonist, dem geht's nur um sich. Wirklich, ich habe ihn noch angerufen, schon vor 2 Wochen habe ich ihn gefragt, du, willst du kommen zur Hochzeit von meiner Tochter in Olten? Er hat gesagt, wo? Ich habe gesagt, weiß ich nicht, auch nicht genau. Und dann hat er gesagt, okay, 2 Minuten Auftritt, 4.000 Euro. 4.000 Euro? Fast so viel wie eine Erstausgabe von Harry Potter? Na, aber es ist so typisch für ihn. Er hat mir auch noch nie was geschenkt in meinem gesamten Leben. Wir arbeiten über 30 Jahre schon zusammen, noch nie. Ich habe ihm immer was geschenkt, jedes Jahr, tolle Sachen, jahrelang, Arnulf Rainer Bilder. Jedes Jahr ein neues Arnulf, teilweise nochmal für ihn übermalt. Und er? Nichts, nie. Okay, einmal. Christian, wo war das nochmal?
Ich glaube, das war in Bern, oder? Bern.
In Bern? Nee, das war in Braunau. In Braunau, jetzt weiß ich, das war in Braunau, da sind wir abends aufgetreten, am nächsten Tag hatte ich Geburtstag. Wir sitzen beim Frühstück, Christian, ich und Grissemann. Jetzt fällt mir das wieder ein, Christian. Wahnsinn. Da hat der Christian mir diese Junghansuhr geschenkt. Ich habe es erst ganz so weggelegt, dann habe ich gegoogelt, was die wert ist. 2.000 Euro. Und da hatte ich Tränen in den Augen vor Glück plötzlich. Ich war so dankbar, habe mich dann wirklich auch bedankt bei dir, glaube ich sogar, oder? Na, ich war wirklich, ich meine, das ist so, das hat er sich jahrelang, der verdient wirklich schlecht, der Christian. Das war Wahnsinn, er hat mir das mal erzählt, ich war schockiert, wie wenig der bei uns verdient. Das ist unfassbar. Ich bin dann zu Grissemann gegangen und habe gesagt, ja, wusstest du das, wie sollen wir ihm nicht mehr geben? Und Grissemann hat gesagt, nein. Und ich habe gesagt, okay. So eine Sauerei, wirklich. Und der Christian kann nicht einmal einen Betriebsrat gründen, weil da brauchst du Minimum 3 Mitarbeiter und du bist ja immer allein. Gell? Mein Gott, na echt. Der Christian hat jetzt erst seit 2 Wochen ein iPhone zum Beispiel. Das iPhone 1, mein altes, habe ich ihm verkauft. Der ernährt sich teilweise von den Resten, die Tauben in Wien im Park übrig lassen. Und dann schenkt er mir und dann habe ich zu Christian gesagt, stell dir vor, der arme... Er schenkt mir sowas und du nichts. Dann ist Grissemann so missmutig aufgestanden, zur Wand gegangen und da hing so ein depperter, gestickter Bauernspruch, so ein blau-weiß karierter, und abgerissen und mir aufs Frühstücksei geschmissen. Dann habe ich so aufgemacht und es war ganz gelb von dem scheiß Ei. Und dann habe ich gelesen, kommt der Gockel unter den Trecker, gibt es morgen keinen Wecker? Ich meine, echt jetzt. Ich meine, wie scheiße kann man schenken? Ich schenke ihm jetzt auch nichts mehr. Ich schenke ihm auch nur noch Sachen von der Volkshilfe. Das ist mir scheißegal. Er kriegt auch nur noch Vasen ohne Boden oder ein UNO-Kartenspiel, wo 2 Farben fehlen. Mir ist das scheißegal, wirklich. Ich bin so froh, dass der heute nicht da ist. Der wäre ein Stimmungskiller. Und heute geht es um euch beide, um China und den Volleyball. Wir sind die Gärtner unseres Glücks. Und schau dir an, was für eine schöne Blume du geworden bist. Und jetzt hat der Volleyball dich gepflückt. Und was passiert denn mit schönen Blumen? Sie lassen ihre schönen Köpfchen hängen, werden welk und landen in der Biotonne. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Aber eine Frage habe ich schon, mein Schatz. Wieso hast du seinen Namen angenommen und nicht meinen behalten? Hm? War dir Stermann nicht gut genug? Findest du Käsekamp besser? Oder Casey Camp oder Cheese Camp? Weiß nicht, wie die sagen. Ha? Und wie kommt eine Frau heutzutage dazu, den Namen eines Mannes anzunehmen? Warum nicht wenigstens ein Doppelname? Stermann Käsekamp. Kannst du immer noch Psychotherapeutin werden. Soll er doch mit seinem Scheißnamen alleine glücklich werden. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich unbedingt will, dass mein Name weitergetragen wird, aber... Es war windstill, als du geboren wurdest. Es hatte 32 Grad und kühlte in der Nacht nicht ab. Und dieses Lied, mein Schatz, habe ich für dich geschrieben. Schade, dass du es nicht hören wirst. Ich kam zu spät ins Krankenhaus. Du schautest schon aus deiner Mutter raus. Ich winkte kurz und musste dann ins Studio. Ein Werbespot für Ceva Klopapier. Mit einem Wisch ist alles weg und plötzlich warst du schon vier. Die Zeit, sie rast, doch jetzt stehe ich hier und gratuliere. Hallo China, hallo China, hallo China, hallo China. Zum Geburtstag bekam ich selbstgemalte Bilder von dir, ein Haus, ein Baum, ein undefinierbares Tier. Als du älter wurdest, machte ich das Gleiche. Ich schenkte dir Kritzeleien von mir, ein Haus, ein Baum, ein undefinierbares Tier. Ich dachte, wie du mir, so ich dir. Hallo China, hallo China, hallo China. Hallo Ki. Hallo China?
Was soll das? Warum rufst du ständig an?
Ich bin hier auf deiner Hochzeit. Wo bist du?
Das kann nicht sein. Ich bin auf meiner Hochzeitsfeier.
Wo seid ihr? Mir hat keiner Bescheid gegeben.
Ich wollte nicht, dass du kommst.
Ich bin dein Vater.
Ja, eben.
Ich habe sogar ein Geschenk für euch.
Was selbstgemaltes?
Ja.
Ein undefinierbares Tier?
Ja, wahrscheinlich. Ach, weißt du, es tut so wahnsinnig gut, deine Stimme mal wieder zu hören.
Das freut mich. Ich leg dann wieder auf, ich heirate gerade.
Aber warum hast du mir nicht Bescheid gegeben?
Damit du dich über Wilson lustig machen kannst, mit uralten Jazzwitzen.
Das würde ich niemals tun. Nicht auf deiner Hochzeit. Sag mal, warum hast du nicht seinen Namen angenommen und nicht meinen behalten?
Entschuldigung, ist das eine ernsthafte Frage?
Ja.
Ich habe nie Stermann geheißen. Ich habe Mamas Name. Immer schon.
Ja, ich weiß. Ach, weißt du, ich bin gerade so wahnsinnig sentimental. Ich denke an die Zeit vor deiner Geburt, als deine Mutter und ich, als wir uns kennengelernt haben.
Wir haben stundenlang über unsere Kindheit gesprochen.
Was sonst? Ihr wart 4, als ihr euch kennengelernt habt.
Ja.
Papa, ich mache jetzt Schluss.
Nein, Kina, bitte komm hierher. Komm her, ich möchte mit dir tanzen. Der Brauttanz, der Vater der Braut und die Braut.
Alles klar, schönen Abend noch.
Kina? Kina?
Dankeschön, vielen Dank.
Vielen Dank. Stemmann.
Dankeschön, Dankeschön. Oh, danke schön.
Nein, noch nicht.
Nein.
Noch nicht.
Danke sehr.
Der Stemmann.
Ja.
Auch für dich noch den Bescheid der Jury. Er ist positiv, also du kriegst den Preis, offensichtlich.
Okay.
Sie schreiben über dein Soloprogramm, dein erstes Zusammenbraut, schreiben sie, Stermanns Monolog für das abwesende Hochzeitspaar bietet eine perfekte Melange? Aus Zuckerguss, Ironie und Abgründen. Mit souveräner Selbstironie und einer großen Portion Schmäh zeichnet er das Bild einer offenbar missglückten Utopie von Familie. Dirk, in diesem Sinne herzlich willkommen in der Familie der Stierträgerin. Diese missglückte Verwandtschaft hast du dir redlich verdient.
Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
Dirk Stermann.
Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Das mache ich immer am Ende, wenn ich fertig bin. Vor allem bei meinem Techniker, dem Christian Delellis. Danke, Christian. Und ich bedanke mich bei Katharina Klar, die meine Tochter gesprochen hat. Dankeschön. Und dann bedanke ich mich bei meiner echten Tochter, die bei der Premiere dabei war. Und ich habe sie vor der Premiere gewarnt und habe gesagt, das bist nicht du. Und dann hat sie gesagt, bist du deppert, das weiß ich. Wenn man so mit seiner Tochter reden kann, hat man eigentlich alles richtig gemacht. Ich danke Ihnen vielmals. Schönen Abend. Macht es gut. Dankeschön.
So, ihr Lieben, das war's. Dankeschön. Wir sind bereits am Ende. Das war der Preisträger und Preisträgerinnenabend zum Salzburger Stier 2024. Live aus dem Stadttheater Olten mit einem wundervollen Publikum. Nächstes Jahr wird der Stier am 9. und 10. Mai in Deutschland in Gütersloh verliehen. Mag sein, dass die Show dort besser sein wird als bei uns in der Schweiz. Ganz sicher aber nicht das Kokain. Ja? So, mit dabei waren Dominik Muheim, Dirk Stermann, Tina Teubner und Ben Süverkrüpp, Technik SF1, Patrick Arnold, Svenja Bischoff, Marco Gamperli, Andi Merz, Moderation Dominik de Wyl, Regie Alexander Götz, Team SRF Barbara Anderhub, Anna-Tina Hildbrunner, Simon Häuselmann, Sina Kung, Lukas Holliger mit besten Dank an das Team vom Stadttheater Olten, von SRF und den Oltener Kabaretttagen. Gute Nacht und frohes Wiederauferstehen morgen in aller Früh. Grüß miteinander, Ape.
Das war der zweite Teil des Preisträgerabends beim Kabarettpreis Salzburger Stier 2024. Zu hören war der österreichische Gewinner Dirk Stermann, pointiert umrahmt von Bühnenmoderator Dominik de Wyl. Nächste Woche geht es hier in den Querköpfen weiter mit unserer altbekannten Form, dann mit einem Porträt des immens erfolgreichen Stuttgarter Komikers Özcan Kosa.